Deutschlandfunk Nova.
Herzlich willkommen. Eine Stunde History live. Hier ist euer Gastgeber heute Abend, Markus Dichmann.
Schönen guten Abend, Gotha. Toll, dass ihr da seid. Und auch eine Begrüßung für alle unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer. Leider nicht mit uns hier live vor Ort in der Stadthalle in Gotha, aber immerhin irgendwo an einem podcastfähigen Gerät. Seid ihr bereit für heute Abend für eine Stunde History? Ja? Die Frage ist, ob ihr auch immer bereit seid.
An der Seite der Genossen sind wir für Frieden und Sozialismus immer bereit.
Na, kam das hier irgendwem bekannt vor? Haben wir vielleicht irgendwelche ehemaligen Pioniere im Publikum? Sehe ich da irgendwo eine Hand? Ja, doch, ein paar. Hätte vielleicht sogar noch mit mehr gerechnet, aber klar, ein paar Pioniere sind heute hier. Wer waren das, diese jungen Pioniere in der DDR? Sie waren auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil des DDR-Bildungssystems, des Gesellschaftssystems, der Gesellschaftsidee. Und wir wollen heute wissen, eben, was da genau los war, was haben Pioniere auch den ganzen lieben langen Tag so gemacht. Und vielleicht ist ja auch eine interessante Frage, wenn man überlegt, dass Millionen von Kindern über diese Jahrzehnte da durchgegangen sind, sich mal die Frage zu stellen, wie viele Pioniere noch so heute wir in uns wiederfinden in der Vereinigten Bundesrepublik. Da brauchen wir jetzt auf jeden Fall einen, den kennt ihr alle, der aber, soweit ich weiß, kein Pionier war, ganz sicher sogar nicht.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Aber Pfadfinder.
Hallo Markus, YMCA. Guten Abend, Gotha.
YMCA hast du gemacht?
CVJM auf Deutsch.
Also christliche...
Christlicher Verein junger Menschen, nicht nur Männer.
Heute reden wir aber über die jungen Pioniere und ich sagte ja gerade schon, sie waren ein fester Bestandteil der DDR, der DDR-Bildungsideale und Ideen, die jungen Menschen früh zum Sozialismus zu erziehen, vielleicht sie sogar für ihn zu begeistern. Und es gab eine Art Vorbildorganisation dafür.
Ja, die Sowjetunion war ja Vorbild für die DDR in vielerlei Hinsicht und die Komsomol, das war die Vorbildorganisation sozusagen der jungen Pioniere, gegründet im Oktober 1918. Und das war so eine Art Nachwuchsorganisation der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, kurz und knapp KPDSU. Und das Ziel war natürlich eine vollumfängliche kommunistische Erziehung. Und das Mindestalter war 14, vorher konnte man nicht Mitglied werden. Im Durchschnitt jedoch waren die etwas älter, so um die 20. Und später war der KPDSU-Generalsekretär Leonid Brezhnev und der schuf das Wort vom Erbauer des Sozialismus und meinte damit jeden einzelnen Komsomol. Und damit das auch ein bisschen Füllung bekam, hatten sie auf einmal das Recht bekommen, Gesetzesinitiativen zu starten. Sie bekamen Kandidaten für die Volksvertretungen. Also alles in allem hatten sie eine sehr hohe Stellung in dieser sowjetischen Organisationsstruktur von Partei und Staat. Und das sollte in der DDR eigentlich auch so sein.
Wenn du von hoher Stellung sprichst, ne, wenn wir jetzt an die Pioniere denken, da ist ja das Interessante, dass die noch vor der Staatsgründung der DDR schon ins Leben gerufen wurden. Knappes Jahr, 10 Monate etwa gab es die früher. Das ist ja eigentlich eine wunderliche Entwicklung. Wie passt das zusammen?
Ja, wir sind ja in der Geschichtssendung und jetzt kommt Erstaunliches. Es gab sogar Vorläufer von der Gründung 1946. Mhm. Die erste, die ich gefunden habe, war 1936 in Paris. Dann gab es eine 1938 in Prag und 1939 in London. Immer waren diese Vorläufergründungen, in Anführungsstrichen gesagt, beeinflusst von den Idealen und den Zielen der deutschen Jugendbewegung am Ende der Weimarer Republik, die da von den Nazis verboten wurde. Also die jungen Pioniere, das war sozusagen die Idee, von der ersten Klasse an diese Kinder in feste sozialistische Abläufe reinzubekommen, Fahnenappell. Es gab Pioniernachmittage in der Schule und die erste Vorsitzende der jungen Pioniere war eine gewisse Margot Feist und die wiederum heiratete einen gewissen Erich Honecker und war dann bis zum Ende der Tage der DDR-Bildungsministerin.
Die jungen Pioniere, das ging so los mit der ersten Klasse, umfasste also die Jahre dann vom 6. bis zum 10. Lebensjahr. Und wenn man so will, war das praktisch Level 1 im sozialistischen Bildungsgame. Wie ging es dann weiter?
Ja, dann startete man richtig durch bei den Pionieren Ernst Thälmann, benannt eben nach Ernst Thälmann, einer mit Legenden umwobenen Parteivorsitzendengestalt der KPD in Deutschland 1924 bis 1933. Der wurde im März 1933 verhaftet. Er wurde dann wirklich von den Nazis martialischen Verhören unterzogen und bis im August 1944 in einem Konzentrationslager festgehalten und dort dann umgebracht. Wichtig war, dass in dieser Pionierorganisation Ernst Thälmann die Mitgliedschaft freiwillig war, genauso wie bei allen anderen Organisationen, aber natürlich mit einem Aber versehen. Die Mitgliedschaft wurde sozusagen als selbstverständlich angesehen und damit war sie eben nicht mehr freiwillig.
Ja, genau. Also über diese Ernst Thälmann-Pioniere sprechen wir nachher auch nochmal. Und jetzt aber dann Level 3 sozusagen im genau. Bildungsspiel. Dann sind wir bei der Freien Deutschen Jugend, der FDJ, angekommen.
Ja, die war sozusagen die Oberorganisation, also die Dachorganisation, kann man natürlich auch sagen. Auch hier war die Mitgliedschaft freiwillig, aber wenn du nicht mitgemacht hast, dann hattest du große Probleme in der Schule, bei der Berufswahl, bei der Berufsausbildung natürlich, auch beim Studium selbstverständlich. Deshalb geht man jedenfalls nach Schätzung davon aus, waren 80% der 14- bis 25-jährigen Bürgerinnen und Bürger der DDR Mitglied der FDJ. Und junge Pioniere, Thälmann-Pioniere und dann eben die FDJ, das waren Organe von SED und Staat, also von Partei und Staat, also Bildung, Erziehung und Kontrolle gleichermaßen.
Soweit erstmal ein bisschen Theorie, aber ich sagte ja gerade schon, dass wir uns auch mal fragen wollen, was hat man eigentlich so den lieben langen Tag gemacht im Leben der Jungpioniere? Und wie sahen Kindheit und Jugend auch aus in der DDR? Und dafür hat unser eine Stunde History-Reporter Armin Himmelrath recherchiert, nebenbei auch Fachmann für Bildungsthemen. Und der wird jetzt die jungen Pioniere hier live on stage wieder aufleben lassen. Komm rein, Armin.
Junge Pioniere, Achtung!
Irgendwann in den 1950er Jahren. Auf einem Sportplatz stehen hunderte Kinder in weißen Hemden mit blauen Halstüchern, dunkelblauen Schiffchen.
Präsidentin Wilhelm Pieck, dass sie uns stets des Namens Ernst Thälmann würdig erweisen werden, der für das Glück unseres Volkes gekämpft und dafür sein Leben gegeben hat. Das geloben wir.
Geloben wir.
Wir versprechen, vorbildlich zu leben und zu lernen, um würdige Bürger unserer deutschen demokratischen Republik zu werden. Das geloben wir!
Kinder im Gleichschritt, Kinder in Uniformen. Der Verband der jungen Pioniere, oder wie sie später offiziell hieß, die Pionierorganisation Ernst Thälmann, war am 13. Dezember 1948 gegründet worden, also fast 10 Monate vor Staatsgründung der DDR. Fortan wurde dieser Tag jedes Jahr mit großem Pomp als Pioniergeburtstag gefeiert. Die jungen Pioniere der Klassen 1 bis 4 und die älteren Thälmann-Pioniere waren dabei so etwas wie die Pfadfinder der Deutschen Demokratischen Republik. Natürlich mit kommunistischem und nicht mit kirchlichem Hintergrund. Aber in der Organisation und im Aufbau gab es etliche Parallelen zu den Scouts. Es gab die 10 Gebote der Jungpioniere.
Wir Jungpioniere lieben unsere Deutsche Demokratische Republik. Wir Jungpioniere achten unsere Eltern. Wir Jungpioniere halten Freundschaft mit den Kindern der Sowjetunion und aller Länder. Wir Jungpioniere lernen fleißig, sind ordentlich und diszipliniert. Wir Jungpioniere treiben Sport und halten unseren Körper sauber und gesund.
Es gab eine klare hierarchische Gruppenstruktur und es gab jede Menge Lieder.
Wir tragen die blaue Fahne, als Ruf unser Wappen klang. Schwingt fröhlich ein Jungpionier in unserem Gesang. Seid bereit, ihr Pioniere, lasst die jungen Herzen glühen.
Eine weitere Parallele zum kirchlichen Ritual waren die fast schon sakral anmutenden Sprechvorträge von jungen Pionieren, so wie 1986 beim 11. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, SED.
Wir versprechen damit erneut.
Die junge Pionierin Doreen Irohalen trat vor dem versammelten Parteitag und vor den Parteioberen zur Pionierrede an.
Für immer die Liebe, die Treue und die Tat der Mitglieder der Pionierorganisation Ernst Thälmann. An der Seite der Genossen sind wir für Frieden und Sozialismus immer bereit.
Honecker, Krenz, Schabowski und als Gast auch Michael Gorbatschow. Sie alle beklatschten Doreens linientreuen Vortrag. Im Nachhinein kann man sagen, so funktioniert Indoktrination. Und trotzdem gab es auch die andere Seite der Pionierorganisation. Die gemeinsame Freizeit und die Erlebnisse im Ferienlager, wo die Pioniere teilweise ihre gesamten Ferien verbrachten. Im Leben der Pioniere war das ein wichtiger Aspekt. Bereits am 16. Juli 1952, also gut 3 Jahre nach Gründung der Organisation, war am Werbelinsee bei Eberswalde ein riesiges Pionierlager eröffnet worden als Feriencamp für Kinder und Jugendliche, die sogenannte Pionierrepublik Wilhelm Pieck, vom Staatspräsidenten und Namensgeber selber eingeweiht.
Liebe Freunde an den Lautsprechern, es ist soweit. Der lang ersehnte Tag der Eröffnung unserer herrlichen Pionierrepublik Wilhelm Pieck ist gekommen.
Ein schöner Tag führt uns heute hier in unserer herrlichen märkischen Heimat zusammen. Hier könnt ihr spielen, baden, Sport treiben, tanzen, singen, wandern, lesen. Das ist hier eure Republik. Sie gehört ganz und gar euch, den jungen Pionieren. Die lieben jungen Gäste aus Griechenland und Bulgarien begrüße ich mit dem schönen Gruß unserer friedliebenden Jugend Freundschaft.
Wir, die Kinder aus 40 Ländern, begrüßen ganz herzlich in unserer schönen Pionierrepublik Wilhelm Pieck die Töchter unseres Genossen Luis Corvalán.
Yo traigo el saludo de los niños chilenos. Traigo el saludo alegre y combativo de nuestro padre Luis Corvalán.
Ich bringe euch den Gruß der chilenischen Kinder. Ich bringe euch den fröhlichen und kämpferischen Gruß unseres Vaters, des Genossen Luis Corvalán.
Heutigen Schätzungen zufolge haben im Lauf der Jahrzehnte rund 400.000 Kinder und Jugendliche ihre Ferien in der Pionierrepublik verbracht. Aus den Anweisungen für die jungen Pioniere vor der Abreise in die Pionierrepublik Wilhelm Pieck.
In dein Reisegepäck gehören unbedingt Blouson und Käppi mit Pionierabzeichen, Halstücher, möglichst 2 Pionierblusen. Bringe auch dein Musikinstrument mit. Vergiss nicht den Pionierausweis, das Statut und den Pionierauftrag deiner Organisation.
Auf dem Wege weiter, den uns die Partei gewiesen, vorwärts, junge Streiter, vorwärts, Pionier. Hallo, auf zu guten Taten, denn den Sozialismus bauen wir.
Vorwärts, Armin Himmelrath. Dankeschön. Und wir haben ja eben bei Armin und auch schon ganz am Anfang ein junges Mädchen gehört, junge Frau damals, Teenagerin, wie sie ihren Schwur auf die Pioniere geleistet hat.
Unserem sozialistischen Vaterland und der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands gehören für immer die Liebe, die Treue und die Tat der Mitglieder der Pionierorganisation Ernst Hellmann.
Ja, Armin hat ja schon gesagt, sie hieß und heißt Doreen Irohalen und wir hatten das große Glück, Doreen wieder ausfindig machen zu können. Sie wohnt nämlich inzwischen in Köln. Genau dieses Mädchen, das ihr gerade mit ihrer Stimme von 1986 gehört habt, werdet ihr jetzt nämlich wieder hören. Wir haben mit ihr gesprochen und sie hat uns erzählt, was das damals so für Tage waren rund um diesen SED-Parteitag.
Also es ist in der Tat so, dass ich mich nicht mehr so an die Details erinnern kann, wie doll aufgeregt ich war. Aber ich kann mich schon noch grob an den Ablauf erinnern. Wir sind dann mit einer Singlegruppe und mit anderen Kindern, die damals auch Pioniere waren, die dort eben dieses Kinderprogramm praktisch aufführen sollten, inklusive meines Sprechparts, sind wir dann mit Bussen total aufgeregt dahin gefahren und wussten natürlich, dass uns da eine große Bühne erwartet, auch mit internationalen Gästen. Also wir wussten schon auch, dass eben da auch Herr Gorbatschow und damals auch der Yasser Arafat dort waren. Und natürlich konnten wir mit diesen Namen auch als 13-jährige Kinder schon was anfangen.
Das heißt, es wurde vorher richtig einstudiert, ja, was Sie da zu tun und zu machen hatten?
Ja, ich habe richtig Sprechunterricht bekommen. Es wurde über fast 4 Wochen richtig geprobt, wie für so ein Konzert, ne? Und diese Reden, die dort gehalten wurden, das waren natürlich nicht Reden, die ich mir als 13-jähriges Kind ausgedacht habe, sondern Das waren natürlich inhaltlich auch entsprechend vorgegebene Reden. Und das alles wurde praktisch so ein bisschen wie bei der Schauspielerei mit uns wirklich geübt auch. Ne? Da wurden wir in Sprecherziehung und die Phonation wurde geübt, das Pausensetzen und all diese Dinge. Und mir hat das damals unheimlich viel Spaß gemacht. Und letztendlich habe ich da wie so ein kleines Casting durchlaufen. Also man konnte ganz freiwillig als Kind, wenn man das gerne machen wollte, singen oder so eine Rede halten, konnte man sich da tatsächlich richtig bewerben. Und der Beste, der wurde dann ausgewählt.
Sie haben das jetzt, finde ich, so links und rechts des Wegesrandes schon immer mal erwähnt. Aber ich würde noch mal ein bisschen jetzt von dieser Rede und auch vom Parteitag ab unabhängig noch mal fragen wollen, wie war denn eigentlich so die Kindheit bei den Pionieren? Das klang jetzt bei Ihnen ja zum Teil wirklich einfach nach Ferienlager, viel Spaß am Singen, viel Spaß daran, Freundschaften zu finden. Wie erinnern Sie sich so dran?
Ich bin ja nun in der DDR 1972 geboren. Und das ist ja so, wenn man in eine Umgebung hineingeboren wird und dort aufwächst, wo vieles schon seit Jahren etabliert ist, also was zur Normalität gehört, wo man sich einfach schlichtweg überhaupt gar keine Gedanken macht. Ja, und dazu zählte zum Beispiel, wenn man dann eingeschult wurde und zur Schule kam, dass eigentlich, ich sag mal, ich würde wetten, 95% oder 99% der Kinder auch Jungpioniere wurden. Das war einfach so völlig normal. Es wurde alles überhaupt nicht hinterfragt. Das war so ein fließender Prozess, der ähnlich wie, dass man in der Schule was gelernt hat, für uns Kinder einfach dazugehört hat. Wir haben ja dadurch, dass wir das fast alle gemacht haben als Kinder, ja, haben wir an diesen Pioniernachmittagen teilgenommen oder auch etwas so unbeliebtere Sachen. Es gab dann zum Beispiel gerade, ich bin auf dem Dorf groß geworden, da gab es dann Ernteeinsätze, ne, wo wir jungen Pioniere den Bauern geholfen haben. Das waren natürlich so lästige Sachen, da hat man als Kind halt schlichtweg gar keine Lust zu. Aber letztendlich muss ich sagen, habe ich das weder als irgendwie unangenehm empfunden, noch dass man so besonders darauf stolz war. Es gehörte irgendwie komplett zu unserem kindlichen Alltag dazu und wir haben dem gar nicht so eine besondere Bedeutung beigemessen. Das muss ich tatsächlich sagen.
Haben Sie denn das Gefühl, heute, jetzt haben wir 2023, steckt noch irgendwo eine junge Pionierin in Ihnen? Was haben Sie mitgenommen aus dieser Zeit? Ist davon noch was übrig oder hat sich das dann im Laufe des Erwachsenenlebens auch im wiedervereinten Deutschland irgendwie alles relativiert?
Also es ist tatsächlich so, dass das natürlich ein komplett doch schon sehr anderes Leben war als Kind und Jugendliche in der DDR. Hab dann natürlich mit dem jetzt älter werden, also ich werde nächsten Monat 51 Jahre, guckt man dann schon auch manchmal etwas anders zurück. Und tatsächlich ist es so, dass ich oft so das Gefühl habe, dass ich tatsächlich auch so zwei Leben in meinem Leben habe. Ne? Mhm. Ein Leben mit all diesen aufregenden Dingen, die ich damals als Kind und Jugendliche in der DDR hatte. Und dann eben das Leben hier in Köln, was sich eben auch ganz anders gestaltet hat. Auch natürlich dieses für mich neue Land irgendwie auch zu verstehen, auch irgendwie hier sesshaft zu werden und hier anzukommen. Und das hatte halt einfach dann so gar nichts mehr mit dem zu tun, was ich als Kind so erlebt habe. Und so behalte ich das, ist das für mich wie so eine schöne, heile Kindheitswelt, die ich für mich tatsächlich so erlebt habe und habe das in ausgesprochen guter Erinnerung. Und ich war wirklich vom ehrlichen Herzen auch als Kind unheimlich stolz darauf. Und bis heute bin ich sehr stolz darauf, wenn ich darauf angesprochen werde.
Werden Sie denn noch darauf angesprochen oder nur, wenn so Podcast-Hanseln wie wir sich jetzt bei Ihnen melden?
Nein, tatsächlich werde ich durchaus mal des Öfteren darauf angesprochen. Zu Internetzeiten, YouTube, man findet alles. Mhm. Und Leute, ja, die sich für solche Sachen interessieren, die stoßen auch unweigerlich eben auf diese Rede. Und ja, das macht mich bis heute durchaus auch hin und wieder stolz. Also von daher ist ein Stück der kleinen Pionierin in mir noch drin. Ja, das kann ich nicht leugnen.
Doreen Irohain bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch.
Gerne.
Und sie wird sich bestimmt über einen Applaus freuen, wenn sie den Podcast dann irgendwann mal hört. Pionier auf die Bühne. Ex-Pionier, nämlich meinen Kollegen und unseren Landeskorrespondenten hier für Thüringen, also Heimspiel praktisch, für Henry Bernhard. Henry, komm rauf. Wobei du ja in Brandenburg geboren bist, glaube ich, ne?
Ja, aber da habe ich nur ein Jahr gelebt.
Ach so, okay, gut. Also Heimspiel. Hast du deinen Pionierausweis dabei?
Ich habe ihn dabei. Ich habe Jungpionier, Tillmann-Pionier und FDJ-Ausweis dabei. Oh. Also hier, das ist der kleine Jungpionierausweis mit...
Darf ich auch mal sehen?
Ich glaube, ich noch eine Fellmütze auf.
Wirklich?
Beim Passbild, ja.
Hier ist erstmal so ein schönes kleines Bildchen gemalt und da kommst du. Mein Gott. Ja. Dürfen wir das mal rumgeben vielleicht?
Wenn es wieder zurückkommt, wäre schön.
Geht ihr damit gut um, mit Henrys Pionierausweis? So, hier, dann da gebe ich den einmal hier vorne ab. So, aber jetzt trotzdem zuhören, bitte. Das ist schwierig, ne? Gucken und zuhören gleichzeitig. Wie war das damals so bei den Pionieren für dich?
Das ist natürlich jetzt schwierig rauszukriegen, was man mit 7 wirklich erlebt hat und was man später darüber gelesen hat. Ne? Mhm. Also ich denke, es wurde ja eben schon gesagt, es sind fast alle Mitglieder geworden, weil es einfach, es gab ja keinen Zwang, aber man sagte dann immer damals so, das ist freiwillig, so mit Anführungsstrichen. Mhm. Und allen war klar, da musst du mitmachen, wenn du keinen Ärger kriegen willst. Die einzigen, die nicht mitmachten beim Pionieren, waren fast immer die Pfarrerskinder. Bei mir in der Klasse gab es keine, von daher waren bei mir, glaube ich, alle in der Pionierorganisation. Man kriegte irgendwann das blaue Halstuch umgebunden und man war natürlich stolz drauf. Als Kind möchtest du ja dazugehören, was die anderen auch machen. Klar. Und wenn die irgend so ein Zeichen haben, ist es eine coole Sache, wenn die ein blaues Halstuch umhaben. Und 4 Jahre später wirst du dann Thälmann-Pionier und kriegst das rote Halstuch. Und das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass du älter bist, ne? Und dass du größer bist. Und irgendwann mit 14, glaube ich, kamst du in die FDJ und kriegst das FDJ-Hemd. Warst du halt nicht mehr bei den kleinen Uncool mit dem Pionierhalstuch, sondern mit dem FDJ-Hemd. Aber im Nachhinein betrachtet ist das auch, es ist gruselig. Also als ich hier vorhin reinkam zur Probe, habe ich das ja, da lief gerade diese Musik und diese Reden. Und es hat mich gegruselt, weil das ist auch genau einer dieser Räume, wo solche Veranstaltungen auch stattfanden. Und es hat mich wirklich in Schrecken überkommen, wie Kinder so abgerichtet wurden. Mhm. Und auch Scham darüber, was man mitgemacht hat. Und Scham darüber auch, was die Eltern einen alles sozusagen mitmachen lassen haben. Denn man hat ja in der ersten Klasse nicht selbst entschlossen, Jungpionier zu werden, sondern das waren die Eltern. Und natürlich war dieser Druck so groß in dem Land, das alles mitzumachen, aber es haben dann halt auch fast alle ohne Diskussion mitgemacht und das beklemmt mich immer noch.
Bevor wir in die Richtung mal weiterdenken, Henry, ne, wir haben es ja gerade bei Doreen gehört, dass sie auch vieles ganz toll und schön fand an den Pionieren, auch an der FDJ. Mein Bruder, den hatten wir mal in der Sendung über die FDJ, die wir vor ein paar Jahren gemacht haben, im Gespräch, der hat das auch noch alles mitgemacht, ich habe es nicht mehr so richtig erlebt und der sagte auch, naja, das war wie Ferienlager. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, oft schwingt da auch noch was Unschuldiges mit, einfach eine Erinnerung an eine schöne Zeit. Doreen sprach gerade von 2 Leben, aber das hast du nicht mehr so.
Das würde ich definitiv nicht so sehen. Mhm. Also ich habe 2 Leben, ja, das eine in der DDR, aber da gucke ich anders drauf zurück als sie. Diese Pioniernachmittage, die waren jede Woche Mittwoch und da machte man irgendwas. Entweder bastelte man oder man lernte irgendwelche Lieder oder besuchte die Patenbrigade und ließ sich von denen irgendwas erzählen oder Ernteeinsätze oder sammelte Altstoffe, Papier oder Flaschen. Aber es war auch jeder froh, wenn es ausgefallen ist. Also keiner war da heiß drauf, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Dann in der FDJ wurde es alles noch ideologischer. Es gab dann ständig irgendwelche FDJ-Lehrjahre, glaube ich, hieß das. Und da wurden dann irgendwelche Parteireden ausgewertet oder so. Das hat keinen Menschen interessiert. Und auch, ich habe ja gesagt, am Anfang ist man noch stolz, dazu zu gehören. Ja, und trägt vielleicht das Halstuch auch schon morgens, wenn man in die Schule geht. Das macht man natürlich, wenn man größer ist, dann überhaupt nicht mehr. Dann holt man das höchstens raus, wenn das Ganze anfängt und stopft es danach schnell wieder in die Tasche, weil man auf keinen Fall auf der Straße damit gesehen werden wollte. Es war auch peinlich, das öffentlich zu tragen. Obwohl jeder das mitgemacht hat, war es jedem peinlich, dann damit öffentlich gesehen zu werden.
Das Wort Indoktrination fiel ja vorhin schon mal. Nahm diese, ich sag mal, die sozialistische Dringlichkeit dazu mit dem Alter und mit den Jugendverbänden? Also, du sagst es ja gerade schon, die FDJ war dann nochmal eine Ecke politischer und auch durchdrungener?
Ich vermute ja, dass es so war, aber wenn ich mir sozusagen Pläne anschaue von damals, wie eingewirkt werden sollte auf Kinder, also gerade auch die Erziehung zum militärischen Bewusstsein, die beginnt ja in der Vorschulzeit schon. Ja? Mhm. Also das hat ja nicht erst später angefangen. Und es waren einfach Organisationen aus meiner Sicht heute jetzt, die dafür da waren, die Jugend abzurichten, zu organisieren und zum Mitlaufen zu bringen und sie daran zu gewöhnen, dass sie irgendwo dazugehören und dass sie die Dinge, die alle machen, mitmachen.
Ich habe auch was mitgebracht, wollte mich nicht lumpen lassen. Buch der Familie, da sind die ganzen Geburtsurkunden von uns drin. Und hinten drauf steht, finde ich super, ich zitiere mal gerade, du sollst sauber und anständig leben und deine Familie achten. Du sollst deine Kinder im Geiste des Friedens und des Sozialismus zu allseitig gebildeten, charakterfesten und körperlich gestählten Menschen erziehen. Ob das bei mir geklappt hat, mal dahingestellt. Aber spiegelt sich darin, in diesen Worten, das Bildungsverständnis, Bildungsideal der DDR wieder?
Mag schon sein, aber ich meine, ich bin in den 80er Jahren hauptsächlich aufgewachsen und da war vieles nur noch operettenhaft vorhanden von dem, was früher ernst gemeint war. Also all diese Bekenntnisse, die früher ernsthaft abverlangt wurden, waren in den 80er Jahren eigentlich nur noch, es war eine Farce, also es war von beiden Seiten ein Spiel. Ja? Also einer hat das Bekenntnis von dir verlangt und du hast es abgegeben und beide wussten, dass das alles nicht besonders ernst gemeint ist.
Jetzt wissen wir ja, dass Ideen häufig länger leben als Staaten, als Politiker auch, als Menschen. Und was glaubst du denn, wenn wir jetzt auf das wiedervereinte Deutschland so gucken, wie viel von diesen vielleicht Bildungsidealen, wie viel von dem, was in den Pionieren mitgegeben wurde, steckt noch so in uns drin? Ist das irgendwie noch relevant oder ist das alles rausgewaschen worden?
Also das Erste, was mir jetzt einfällt, ist ein Anti-Amerikanismus, der anerzogen wurde. Und den sehen wir heute immer noch und wir fragen uns ja jetzt auch immer wieder, oder ich werde auch gerade als Landeskorrespondent immer wieder gefragt, warum sind die Ostdeutschen eher geneigt, der NATO eine Kriegsschuld zu geben, jetzt in der Ukraine, als die Schuld wirklich bei Russland zu sehen. Und da sehe ich einen Anti-Amerikanismus, der tief verwurzelt ist bei vielen. Und ich glaube, der hat seine Wurzel auch in diesen Zeiten mit.
Henry Bernhard, unser Landeskorrespondent hier für Thüringen heute in Einstunde History. Henry, Dankeschön.
Gerne.
Pioniere, Jungpioniere, Ernst Thälmann-Pioniere, FDJ waren Teil des Bildungssystems. Das müsste jetzt klar sein, haben wir besprochen in der DDR. Aber es ist auch klar, Matthias, dass die Kinder nicht die ganze Zeit nur bei den Pionieren und bei der FDJ rumgelaufen sind, sondern sie sind eben auch noch andere Bildungsinstitutionen durchgegangen. Loben werden ja häufig oft jetzt so aus westdeutscher Sicht dann die Krippen eben erwähnt, wo es schon frühkindliche Betreuung gab, Frauen häufig wieder in den Beruf zurück konnten. Wie war das Bildungssystem so gegliedert in der DDR?
Vielleicht hat in diesen Kinderkrippen das angefangen, was du eben zitiert hast, nämlich dieses besondere gestählte Erziehen und der besondere Charakter, der herausgebildet wurde. Also die Kinderkrippen mit Kindergarten, die gingen vom 1. bis zum 6. Lebensjahr. Frauen konnten dann wieder arbeiten. Dann gab es die polytechnische Oberschule, die ging vom 7. bis zum 16. Jahr. Für jene, die nicht wissen, was das ist, polytechnisch bedeutet alle Fächer umfassend. Also von Technik bis Gesellschaftslehre wurde dort gegeben. Dann gab es die Berufsausbildung, ein Jahr, 18 warst du dann. Dann gab es die Fachschule, dann konnte man noch machen das BMA. Das war die Berufsausbildung mit Abitur. Und dann ging es noch weiter in die erweiterte Oberschule, die EOS. Und dann schließlich kam das Studium. Das war natürlich alles kostenlos, aber daran war eben auch geknüpft, sozusagen, was er gerade erzählt hat, eine Verbeugung, eine Akzeptanz des politischen Systems der DDR, dass du damit unterstützt und dass wiederum dich durch diesen kostenlosen Zugang auch unterstützt.
Also Henry sprach ja auch von Spiel, ne? Also etwas mitspielen, um dann auch die Benefits, wie man heute sagen würde, des Systems zu genießen.
Genau. Es war so ein Durchlaufen. Du bist durch die ganzen Dinger durchgegangen. Du hattest eine Mitgliedschaft in der FDJ. Du hast dann deinen Wehrdienst gemacht in der Nationalen Volksarmee, der NVA. Das war der sogenannte Ehrendienst, den man dann ableisten musste. Und daraus sollte sich dann eine tadellose Kaderakte ergeben, mit der du dann überall vorstellig werden konntest. Du konntest dann studieren. Aus der Sicht der SED war dieses Studium auch nicht einfach so, was wir vielleicht gemacht haben. Wir studieren mal, was wir gut finden, was uns interessiert, sondern es war ein Klassenauftrag. Also der Student oder die Studentin hatte später die Funktion und den Auftrag, in der sozialistischen Gesellschaft tätig zu werden, und zwar zum Wohle aller und nicht nur zum Auffüllen der eigenen Kasse, also für irgendwelche individuellen Zwecke. Und diese Studienplätze, die wurden vergeben nach den Bedürfnissen der staatlichen Planung. Die ging immer über 5 Jahre. Und wenn da eben irgendwo ein Bedarf gesehen wurde, dann gab es entsprechend neue Studienplätze. Und all das konnte man natürlich nur machen, wenn man die entsprechende Gesinnung nachweisen konnte. Also gesellschaftliche Aktivitäten und das Durchlaufen dieser Erziehungsmaßnahmen, die wir gerade gesagt haben.
Also vielleicht kann man sagen, wer die Jugendorganisation der DDR sogar bis hin zum Wehrdienst durchlief, für den gab es was zu holen im System. Ne? Studium, Ausbildung, Anerkennung, Gemeinschaft. Nur gab es natürlich auch die, die nicht mitmachen wollten. Und damit kommen wir jetzt zu Schriftsteller und Publizist Marco Martin. Hallo, grüß Sie, Herr Martin. Vorhin hier im Backstage-Bereich hat der Henry den Pionierausweis, achso, der muss übrigens noch mal irgendwann zurückkommen, schon mal gezeigt. Und Sie haben gleich gesagt, oh, das sehe ich zum ersten Mal. Also Sie waren offensichtlich kein Pionier.
Nein, ich war kein Pionier, obwohl damit keine Mythen erzählt werden. Es war natürlich die Entscheidung meiner Eltern zu sagen, du gehst da nicht rein. Ich bin gefragt worden und ich habe gesagt, ich möchte da nicht rein. Aber es war natürlich die Entscheidung der Eltern. Als ich dann 14 wurde, war es die eigene Entscheidung. Es war tatsächlich die eigene Entscheidung, nicht in diese FDJ einzutreten, eine Organisation, die sich nannte Kampfreserve der Partei. Ich hatte das Glück, mein Urgroßvater war Anarcho-Syndikalist in der Weimarer Republik. Der hat mir sehr viel erzählt über Totalitäres, über kommunistische Diktaturideologie und natürlich über den Narzissmus. Und wenn man so ein Glück hat, in so einer Familie sozialisiert zu werden, sind natürlich dann die Prägungen ganz andere, als wenn man in einem Elternhaus ist, das jetzt anders strukturiert war.
Aber selbst als Teenager dann zu sagen, nein, mache ich nicht mit, muss ja irgendein, also was hat Sie damals bewegt, dann da zu sagen, an welchem Punkt waren Sie angekommen, zu sagen, nee, da mache ich nicht mit?
Ja klar, ich habe das ja dann als Kind erlebt, diese Passwortwechsel für Frieden und Sozialismus, seid bereit, immer bereit. Wenn man eine gewisse Distanz hat, spürt man natürlich dann auch das tendenziell Faschistoide darin, dieses im Gleichschritt laufen, Dinge skandieren, dann die FDJ sich in ihrer Selbstwahrnehmung zu beschreiben als Kampfreserve der Partei. All diese Sprache, das hat mich abgestoßen. Und ich muss sagen, bei meinem Vater, der als Kriegsdienstverweigerer in der DDR 1,5 Jahre im Gefängnis saß, der davon geprägt war, aber nicht traumatisiert war, hat es von seiner Seite keinerlei emotionale Erpressung gegeben nach dem Motto, willst du wirklich zu denen gehen, die deinem Vater das angetan hatten? Da hätte ich wahrscheinlich schon als Widerspruchsgeist gesagt, ja. Nein, im Gegenteil, es war eine angstfreie, es war eine spöttisch-ironische, freie Atmosphäre, in der ich aufwachsen durfte. Und für mich war es dann ganz klar, ich will in diesen Haufen da nicht rein. Und ich muss sagen, das Erschrecken ist jetzt gar nicht mehr im Nachhinein. Das Erschrecken war jetzt, als ich im Backstage die ungeheuer gut gelaunte Frau Doreen hörte. Ja, eine deutsche Frau, wie sie im Buch steht. Früher war es okay, heute ist es okay. Egal, was passiert, irgendwie ist es immer okay. Und da fehlt mir schon, ich würde sagen, das humane Erschrecken. Wenn man als Kind gezwungen wird, für den notorischen Judenmörder Yasser Arafat eine Begrüßungsrede zu halten, ist das nicht irgendwas Komisches oder was Skurriles? Es ist ein Eingriff in eine Kinderseele. Und im Nachhinein zu sagen, naja, das war halt so. Jetzt in Köln ist es aber auch schön. Ich muss ehrlich sagen, da läuft es mir kalt den Rücken.
Da müssen wir uns aber nochmal zusammen verabreden, weil jetzt ist sie nur nicht da und kann nichts mehr dazu sagen. Ist auch ein bisschen unglücklich. Welche Konsequenzen hatte das damals mit 14, zu sagen, ich gehe nicht in die FDJ?
In der Schule erstmal nicht. Meine Klassenkameraden sagten, hey, du hast Glück, du musst nicht dieses blaue FDJ-Hemd tragen. Es war allerdings schon in den 80er Jahren, wo die jüngeren Leute eh nicht mehr so fanatisiert waren. Und dann habe ich denen gesagt, ja, also ihr müsst es auch nicht. Und da haben die mir etwas sehr Interessantes gesagt. Da sagten die, ja, du hast recht, aber unsere Eltern haben uns gesagt, mach mal mit, das ist besser für die Zukunft. Und ich gehe davon aus, dass die Eltern das natürlich aus am guten Willen getan haben, um ihren Kindern etwas zu ermöglichen, um ihren Kindern Ärger zu ersparen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die, wenn man schon frühzeitig hört, mach mal mit, guck mal, wo die Masse ist, da kommst du durch, ist man dann auch später in der Demokratie vielleicht nicht unbedingt so gut vorbereitet oder muss es sich dann viel stärker erarbeiten, zu sagen, nein, das sind meine Interessen, hier sage ich nein, hier ist meine Meinung und das natürlich dann auch zu reflektieren und nicht nur in einer trotzigen Weise. Von da an glaube ich, dass meine Mitschüler und Mitschülerinnen vielleicht, obwohl sie dann erstmal Karriere machen konnten, vielleicht sogar einen höheren Preis bezahlt haben als ich. Ich konnte dann natürlich nicht auf die EOS, um Abitur zu machen, habe eine Lehre zugewiesen bekommen und wie in der DDR das so war, ein integraler Bestandteil jeder Ausbildung war die sogenannte vormilitärische Ausbildung. Und die habe ich abgelehnt und dann bin ich aus dieser Lehre rausgeflogen und war dann bis zu meiner Ausreise in die Bundesrepublik Hilfsarbeit. Das heißt, ich habe Straße gekehrt und dann am 18. Geburtstag natürlich den Kriegsdienst noch total verweigert. Mhm. Aber wie gesagt, das ist jetzt meiner Sicht keine Märtyrer- und Opferbiografie. Ich sehe mich keineswegs als Opfer und auch nicht traumatisiert, aber durchaus geprägt. Es macht schon was mit einem, wenn man 18 ist und wird dann vorgeladen, Abteilung Inneres und Staatssicherheit. Aber es war dann immer die eigene Entscheidung. Und wenn man sagen kann, man hat für sich selbst entschieden und es waren nicht irgendwelche anderen Instanzen, die gesagt haben, tu das oder tu jenes, kann man relativ frohgemut mit den Problemen und Herausforderungen umgehen, die uns natürlich auch hier in der Demokratie natürlich auch fordern. Ganz eindeutig.
Die Zeit hat über eines ihrer Bücher geschrieben, Martins Herz schlägt für die Verbotenen und Verfolgten. Stimmt das?
Ja, natürlich. Und ich würde sogar sagen, hier in Thüringen, zwei der Autoren, die hier geschrieben haben, sind enge Freunde von mir, Rainer Kunze, der aus Kreiz dann in die Bundesrepublik gegangen ist, zusammen mit seiner Frau 1977. Und natürlich in Jena Jürgen Fuchs, der als Sozialpsychologe, als Schriftsteller, der aus Stasihaft dann ausgebürgert wurde nach West-Berlin, zwei Bücher geschrieben hat. Das Ende einer Feigheit und Versonnenschnitt über die Armeezeit, aber auch über die Sozialisierung von jungen Leuten schon vor der Armee, ehe das Zurichten dann richtig aggressiv wurde, schon in der FDJ, auch in den Pionieren. Und ich glaube, wenn man über heutige autoritäre Tendenzen spricht, sind diese Bücher von Jürgen Fuchs noch immer Augenöffner. Und natürlich sind mir diese Autoren näher als diejenigen, die jetzt Staatsschriftsteller waren oder jetzt, wie es so schön heißt, kritisch loyale Pirouetten gedreht haben. Als Schriftsteller sollte man keine Pirouetten drehen, das können Tänzer besser.
Marco Martin in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Martin. Jetzt weiten wir den Blick nochmal auf eine weitere Institutionen des DDR-Bildungssystems. Nach Krippen, diversen Schulformen, Pionieren und FDJ sprechen wir jetzt noch über Heime. Denn in der DDR gab es eben auch Heime für Kinder, die mehr oder weniger so durchs Raster gefallen sind.
Ja, und die Zahl ist erstaunlich. Also die DDR hat etwa, nicht etwa, sondern die hat 40 Jahre existiert. Und in diesen 40 Jahren sind 500.000 Kinder in diese Heime gelangt. Die meisten von ihnen sind Waisen gewesen, von denen der Staat keine größeren Probleme erwartet hat. Das waren sogenannte Normalheime. Aber Partei und Staat erwarteten eben bei den restlichen 130.000 Kindern, das ist ja eine gewaltige Zahl, dass sie Ärger machten, sage ich jetzt mal. Die wurden dann in Spezialheime für schwer Erziehbare, so hieß das, eingewiesen. Und dort waren dann Schulverweigerer, da waren Nicht-Teilnehmer am Kollektiv in irgendeiner Weise oder tatsächlich oder vermeintlich kriminell gewordene. Und diese Menschen, junge Menschen, die erwartete wirklich Schlimmstes und vor allem die mit allen Mitteln versuchte oder erzwungene Umerziehung zum sozialistischen Menschen. Das war wahrscheinlich für viele die Hölle.
Und zu diesen Einrichtungen zählten dann auch nochmal die Jugendwerkhöfe.
Genau.
Und von denen gab es wiederum auch nicht so wenige.
Also wenn man über die ganze DDR verteilt guckt, dann waren es etwas mehr als 70. Die waren aber natürlich nicht in den Ballungsräumen, sondern eher auf ländlichem Gebiet, in alten, nicht mehr gebrauchten Gutshöfen oder in alten Gefängnissen. Sie waren von der Außenwelt weitgehend isoliert und abgeriegelt und gegen äußere Einflüsse natürlich abgeschirmt. Und das Innenleben, das war wirklich nach allerstrengsten Regeln organisiert. Es gab drastische Strafen bei Verstößen, es gab körperliche Arbeit, es gab Prügel, obwohl in der DDR Prügel per Gesetz verboten war. Und einer der schlimmsten, nicht der schlimmste, aber vermutlich einer der schlimmsten dieser Jugendhöfe, der stand in Torgau. Der wurde 1964 eröffnet auf einem ehemaligen Gefängnisgelände. Und es war eigentlich, das kann man gar nicht anders sagen, eine Strafvollzugsanstalt. Und die Jugendlichen, die man dann auch Insassen nannte, die nannten diesen Hof Grüne Hölle wegen der grünen Umgebung.
Heute gibt es da in Torgau beim alten Jugendwerkhof eine Gedenkstätte, die an diese grüne Hölle, sagt Matthias, erinnern soll. Und da engagiert sich unter anderem der Theologe und Politikwissenschaftler Christian Sachse. Hallo, Herr Sachse.
Hallo.
Und obendrein sind Sie, wenn man das so sagen darf, in einem früheren Leben auch mit den Jugendlichen, die damals in diesem Hof Insassen waren, das war ja gerade der Ausdruck, der gefallen ist, auch in Kontakt gekommen, haben mit denen gearbeitet. Was war das für eine Zeit und was haben Sie da gemacht?
Also die Geschichte erzähle ich regelmäßig, aber regelmäßig ungern. Ich war in Torgau Pfarrer, 500 Meter ungefähr entfernt, Luftlinie, von dem Jugendwerkhof, der wirklich einer der schlimmsten in der ganzen DDR war. Und wir haben den nicht wirklich wahrgenommen. Das ist das Verrückte. Mhm. Man erzählt heute
500 Meter entfernt, haben Sie gesagt?
500 Meter. Wir sind da Sonntag dran vorbeigegangen, spazieren gegangen zum Hafen und haben geguckt. Man hatte so ein bisschen gruseliges Gefühl, hu, da ist irgendwas. Und hat sich wieder anderen Dingen zugewandt. Ich muss dazu sagen, ich stamme aus der Opposition, wir haben Plakate geklebt, waren in der Friedensbewegung, wir waren also hellwach, was das Unrecht in der DDR anging, aber das haben wir nicht gesehen. Und ich finde, das ist sozusagen ein Lehrstück, deswegen erzähle ich es auch so ungern, ich das mache immer mal wieder, weil das ein Lehrstück ist, wie man sich in der DDR an bestimmte Dinge gewöhnt hat. Man hat das nicht mehr gesehen. Und gearbeitet habe ich dann mit den Jugendlichen erst danach, nach dem Ende der DDR. Man durfte da nicht hinein.
Und was haben Sie dann erfahren, als Sie anfingen mit denen zu arbeiten nach der Wende?
Naja, wir haben uns die Geschichten angehört. und haben also versucht, das möglichst im Einzelnen alles nachzuvollziehen. Und es war eine Form von Gewalt, die kann man heute eigentlich kaum noch beschreiben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen so ein bisschen die Bootcamps kennt, wo Leute schikaniert werden zur Umerziehung. Die sind dagegen ein Erholungsheim gewesen. Also es gab den Torgauer Dreier, das waren so, angeblich irgendwelche Gymnastikübungen, sich auf die Erde fallen lassen, in die Hocke gehen, wieder hochspringen. Und das konnte man durchaus bis zu 200 Mal machen. Es gab ein Durchscheuchen durch die Treppenhäuser, dass man also die Treppenhäuser rauf oder runter rennen mussten. Das alles haben wir uns erzählen lassen. Wir haben auch noch gesehen die Sturmbahn, eine militärische Sturmbahn, wo Jugendliche bei Regen, Schnee, bei jedem Wetter und zwar täglich langgescheucht wurden bis zur körperlichen Erschöpfung.
Wie da mit den Kindern umgegangen wurde, in Torgau, aber auch in den anderen Werkhöfen. Hatte das eigentlich irgendeine Begründung? Wurde das irgendwie von oben gesteuert? Oder hatten diese Höfe eine Eigendynamik entwickelt und es schaute eben keiner hin, wie Sie geschrieben haben?
Wir haben erst vermutet, dass es eine Eigendynamik hat, weil solche abgeschlossenen Heime, die haben ja immer so eine Eigendynamik. Aber es gab tatsächlich Anweisungen und es gab eine Methodik. Und die Methodik hieß Umerziehung. Man muss da noch mal ein bisschen in die Theorie reingucken. Da gab es die Theorie, Kinder werden erzogen und zwar am kurzen Gängelband, so wie es auch vorhin geschildert worden ist von meinen Kollegen. Und da kann eigentlich nichts passieren. Bei ungefähr 6.000 im Jahr ging irgendwas schief. Die wollten sich nicht anpassen, hatten zum Teil auch richtige Auffälligkeiten, also ADHS zum Beispiel. Da konnte es einem auch passieren, dass man in so ein Heim hineinkam. Und die mussten umerzogen werden. Und der erste Schritt der Umerziehung war, die Umerziehungsbereitschaft herzustellen. Ein merkwürdiger Begriff. Gemeint war, dem Jugendlichen, das waren in Torgau waren ja Jugendliche, sollte der Wille gebrochen werden. Und er wurde ihm auch gebrochen. Und deswegen war Torgau eigentlich sehr erfolgreich. Es gibt ganz wenige Menschen, die dort ohne Schaden wieder rausgekommen sind.
Die Aufarbeitung der Heimgeschichten sind ja zum Beispiel auch im Bundestag, was die Bundesrepublik angeht, auch immer wieder Thema. Wie sieht es denn mit der Aufarbeitung dieser DDR-Heimgeschichten aus?
Na, der Widerstand, vielleicht habe ich ja die Geschichte auch nicht umsonst erzählt, der Widerstand gegen die Aufarbeitung war in diesem Bereich sehr groß am Anfang. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie ich in Mecklenburg-Vorpommern ein Buch veröffentlicht habe, wo ich die Arrestzellen beschrieben habe, die auch nicht einfach so entstanden sind, sondern wo es Vorschriften gab, wie groß die sein mussten, welche vergitterten Fenster, welche Gitter man da haben musste, wie lange man da rein musste und so weiter. Und als ich das veröffentlicht habe, habe ich damals richtig gehende Drohbriefe bekommen. Kümmere dich mal lieber um deine eigenen Kinder, sonst machen wir das. Also das war richtig schlimm auch. Aber im Laufe der Jahre, und deswegen denke ich, das ist auch ein langer Weg, haben viele Menschen begriffen, dass das real ist, was ich da beschrieben habe, was inzwischen auch andere beschreiben. Inzwischen sind auch Universitäten am Forschen. Und die bekommen also raus, das ist das Schlimme, die Psychologen und Soziologen bekommen also raus, dass diese Kinder und Jugendlichen für ihr Leben geschädigt sind. Das heißt, wer heute so alt ist wie ich bin kurz unter 70, der hat Albträume, traut sich möglicherweise nicht auf die Straße, traut sich nicht in offene Räume, kann nicht mit Behörden umgehen und ähnliche Schädigungen, die therapiert werden müssen. Und das ist das eigentliche Ziel. Ich muss sagen, dass die Menschen das erfahren in Deutschland, ist das eine, aber da kann man auch Bücher lesen oder sehr gute Filme gucken und auch gute Radiosendungen natürlich.
Selbstverständlich und Podcasts.
Und das geht schon zu machen. Aber für die Geschädigten brauchen wir psychologische Hilfe, oft langwierige Therapien, die manchmal über 10, 15 Jahre gehen können. Und da gibt es sozusagen noch viel zu wenig Erfahrung.
Sie haben sich aber ja auch nicht nur mit Torgau und den Heim beschäftigt, sondern mit vielen verschiedenen Aspekten des Bildungswesens. Und weil Sie das gerade schon angesprochen haben und wir das ja vorhin auch schon mal gefragt haben, wie viel trägt sich denn von diesem größeren Ganzen der Kindererziehung, der Bildungsthemen aus der DDR-Zeit auch bis in unser heutiges Land?
Also ich denke, dass die das hören vielleicht alle nicht so gerne, aber die Folgen gehen bereits in die zweite und auch dritte Generation. Es werden unbewusst bestimmte Dinge weitergegeben. Das macht jeder so, machen auch Eltern, die möglicherweise was ganz anderes und besser machen wollen, geben halt manche Dinge auch weiter. Und die sozialisatorischen Folgen, nennen wir das, die gibt es tatsächlich auch bis heute. Das ist zum Beispiel Umgang mit Behörden. Also ich wohne jetzt seit, keine Ahnung, 10 Jahren, glaube ich, in Kreuzberg. Wenn ich dort zum Finanzamt gehe, habe ich ein lockeres Gespräch. Wenn man woanders zum Finanzamt geht, wird man immer noch von oben herab behandelt. Aber derjenige, der da hingeht, hat Angst vor dieser Behörde, hat Angst vor der Polizei. Und das trägt sich sozusagen noch fort. Und es braucht wahrscheinlich noch viele Jahre guter Erfahrung auch mit Behörden, wo man lernen kann, dass Behörden keine bösartigen Einrichtungen sind, sondern dass Behörden Einrichtungen sind, die halt das Zusammenleben regeln. Und da merkt man also einen deutlichen Unterschied, ich hoffe, dass ich jetzt niemanden beleidige, aber zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen immer noch.
Christian Sachse von der Gedenkstätte Torgau und auch aktiv bei der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft. Danke fürs Gespräch.
Herr, ich danke auch.
Sehr sensible Zeit, die Kindheit, ne?
Also ich bin jetzt auch ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt, von dem, was wir am Schluss hier gemacht haben. Und mir ist so durch den Kopf gegangen, meine eigene Kindheit sozusagen. Und ich bin ja ganz anders aufgewachsen, im Westen hier. Und das war zwar manchmal chaotisch. Und da sind auch viele Dinge schiefgegangen, über die ich jetzt nicht rede. Und du fragst mich auch nicht danach.
Das ist so chaotisch gewesen.
Das machst du nicht. Das hast du nicht gemacht. Okay. Jedenfalls, dann bin ich dann auch doch der Meinung, dass es, wenn es auch chaotisch war und vielleicht nicht immer in die richtige Richtung gelaufen ist, aber es war frei, es war ungegängelt, es war nicht sozusagen für irgendeine Ideologie in den Karren gespannt, sondern es war halt jugendgemäß, kindgemäß, kann man natürlich auch sagen. Wir haben dafür alle unsere Fehler selbst ausgelöffelt. Das ist vielleicht da nicht so gewesen, aber das ist allemal besser, finde ich jedenfalls, als das, was wir hier heute gehört haben. Und ich kann aber auf der anderen Seite auch vieles von dem verstehen. Also ich bin selbst als Jugendlicher und ich kann das wirklich heute Jugendlichen nur empfehlen, mit dem Zelt durch die Gegend gezogen in irgendwelche dunklen Wälder und habe dort übernachtet. Wir haben Jugendfreizeiten gemacht und haben dort mehrere Wochen irgendwo in Schweden rumgelungert. Das war großartig und es ist für Jugendliche ganz toll, aber es sollte wirklich frei von irgendeiner Art von Erziehung oder Ideologie sein. Und wir sollten uns immer, wenn es uns vorkommt, dagegen wehren, dass eben genau sowas in unserem Staat nicht passiert. Der Staat hat damit nichts zu tun, das ist Sache der Eltern und die können Kinder ja bestens erziehen.
Aber die Eltern geben, haben wir ja gerade gehört, auch eine Menge mit, vielleicht gar nicht bewusst. Ich glaube, ich muss auch nochmal mit meinen Eltern ins Gespräch gehen, nach dem, was wir heute so besprochen haben. Armin Himmelrath sitzt vorne hier in der ersten Reihe mit Mikrofon und würde jetzt zu euch kommen, wenn ihr irgendwie noch was fragen wollt. Im Grunde müssten wir auch unsere Fachleute dafür wieder auf die Bühne holen. Und Armin kann ja schon mal losgehen und schauen, ob es im Publikum noch was gibt bei euch. Da hinten sehe ich, ja, da sehe ich schon
zwei Hände. Oh, da sind mehrere Hände. Mhm.
Genau, es gibt drei Regeln. Ich komme mal zu euch hin. Die erste ist, bitte stellt euch vor. Die zweite, fasst euch kurz, kein Co-Referat. Wer war es hier? Du. Und die dritte ist am Ende ein Fragezeichen oder wenigstens eine Provokation oder eine Beleidigung, dann können die vorne irgendwie reagieren.
Das hat Armin sich leider gerade erst ausgedacht.
Hi, ich bin Robert. Habe eine Frage an Herrn Sachse.
Herrn Sachse, der kommt gerade wieder
raus. Herr Sachse, ja. Genau. Ja. Wie lange waren denn die Kinder und Jugendlichen in diesen Anstalten untergebracht?
Haben Sie es verstehen können, Herr Sachse?
Haben Sie es gehört?
Wie lange die Kinder untergebracht waren in den Jugendwerkhöfen zum Beispiel und den Heimen auch?
Da gab es eine Regel, die war sehr zynisch, die hieß, bis der Erziehungserfolg eingetreten ist. Das heißt, wer sich renitent zeigte, blieb da einfach über Jahre drin. Da gab es keine Verurteilung oder sowas. Und möglich war es natürlich ab dem 18. Lebensjahr, dass man dann entlassen wurde.
Ja, danke. Machen wir weiter?
Genau, wir machen hier weiter. Ach,
super.
Mit
Martin. Und ich habe auch eine Frage an Herrn Sachse. Und zwar, ab dem wievielten Lebensjahr kamen denn diese Kinder in diese Werkheime?
Die Jugendwerkhöfe, da kam man mit 14 rein, also praktisch mitten in der Pubertät. Dann gab es aber auch noch Vorstufen, da war es ein bisschen unterschiedlich, das nannte sich Spezialkinderheime. Da kam man eine Zeit lang mit dem 6. Lebensjahr schon rein, ADHS-Kinder zum Beispiel. aber später dann erst ab dem 10. Lebensjahr.
Armin hat noch eine Frage.
Ja, nicht ich,
oder einen Fragenden gefunden.
Ein Frager in diesem Fall.
Ja, Philipp, hallo. Danke für die schöne Sendung immer.
Gerne.
Mich hätte nochmal das Verhältnis der Kinder zu den jungen Pionieren interessiert. Ich habe jetzt verschiedene Einstellungen dazu gehört. Marco hat auch gesagt, er hatte das Glück, in einer Familie aufzuwachsen, die dann einen besonderen Blick drauf hatte. Bei der Doreen war das wieder ein bisschen anders. Mich würde jetzt interessieren, ob es da irgendwann, grundsätzlich war die Bevölkerung der DDR ja eher kontra eingestellt, sage ich mal. Gab es da einen Punkt bei den jungen Pionieren, wo das auch bei den Kindern, sage ich mal, gekippt ist, wo es also einen Bruch gab, wo die Kinder dann außerhalb der positiven Aspekte, die es ja bei den Pionieren ja wohl auch gab, dann gesehen haben, dass es Probleme gibt im System?
Fällt einem was ein? Henry, du hast ja, glaube ich, mit nicht wenigen Pionieren auch gesprochen in den letzten Jahren.
Ich kann jedenfalls sagen, dass die DDR-Bevölkerung grundsätzlich kontra gegenüber dem Staat stand. Also es ist 89 was in Bewegung gekommen und es war trotzdem nur eine qualifizierte Minderheit, die sich aufgelehnt hat. Also im Großen und Ganzen bestand dieses Land aus sehr, sehr vielen sich opportunistisch verhaltenen Menschen, die das alles mitgemacht haben. Und es gab auch keine prinzipielle Gegnerschaft zu den Pionieren. Was einfach den meisten passierte, ist, wenn sie älter wurden, dass ihnen diese ganzen Rituale nicht mehr so gefielen, dass sie lieber sich selbst beschäftigen wollten in ihrer Freizeit. Aber ich würde da nicht einen grundlegenden Bruch irgendwo sehen.
Es handelt sich dann eigentlich auch wieder um eine Minderheit. Aber Jugendliche, die, oder sagen wir Kinder, die ins Rebellionalter kamen, mit 14 bis 16, da sind die ausgetickt und haben zum großen Teil sich der westlichen Jugendmusikkultur zugewandt. Beginnen mit Rock'n'Roll, Beat, Blues und später dann der Punk. Gab es immer einige Tausend, die in diesem Bereich waren. Und die waren unbotmäßig und die haben sich diesen Sachen entzogen. Und die waren auch nicht unbedingt jetzt theoretisch kritisch und haben gesagt, huch, kann ich nicht. Theoretisch kann ich mir eine Demokratie vorstellen, sondern die haben einfach nicht mehr mitgespielt. Und da gab es einen großen Teil und in den 80er Jahren sind die sehr explodiert, möchte ich mal fast sagen, diese Zahlen, sodass dann der Staat, irgendjemand hat das auch vorhin gesagt, einfach so getan hat, als wären die noch gehorsam und in Wirklichkeit waren die schon ganz woanders.
Ich erinnere mich, bei unserer FDJ-Sendung ging es auch darum, wie die FDJ dann am Ende versucht hat, das auch so ein bisschen einzugliedern, diese Subkulturen und so. Und Original ist immer besser als die Kopie, nehme ich an. Armin, wo bist du?
Ich stehe hier an der Seite. Ach, da vorne, ja, gibt es zwei Wortmeldungen. Ich kämpfe mich mal hier durch diese erste Reihe durch, genau. Schon alle gut konditioniert hier und lande bei
Andreas, hallo. Und zwar habe ich folgende Frage, also bei Wolfgang Leonard, der in der Gruppe Ulbricht wohl mit nach Berlin gekommen ist. Dann habe ich gehört, dass die diese Sitzungen von Kritik und Selbstkritik im Komsomol miterlebt haben. Also das gab es dort wohl. Gab es das auch in der FDJ oder war das nur so eine spezielle Geschichte für politische Kader?
Wer mag? Matthias, du hast auch schon genickt.
Ja, ich habe genickt, weil ich das gelesen habe bei Wolfgang Leonard, Die Revolution entlässt ihre Kinder, so heißt das Buch. Der war tatsächlich Teilnehmer der Gruppe Ulbricht und hat dann hier in der Bundesrepublik später viele Dinge veröffentlicht und war politischer Beobachter. Aber von Diskussionen in unserem Sinne, wie wir jetzt eine Diskussion verstehen, habe ich jedenfalls bei der Vorbereitung über die FDJ oder über die Thälmann oder sonst welche Pioniere nichts gefunden.
Diskussionsbeiträge wurden vorher schriftlich ausgearbeitet. Ja,
es gibt einen Film, der ist zu DDR-Zeiten entstanden, über einen Jugendwerkhof, der durfte zu DDR-Zeiten nie gezeigt werden. Da kommt das mal drin vor. Und zwar wird da jemand so lange kritisiert, bis er zum Schluss zugibt, dass er Selbstkritik üben muss. Das ist gemeint mit Kritik und Selbstkritik. Das heißt, ein Verfahren der Demütigung, was auch in Schulklassen zum Beispiel üblich war. Heute würde man vielleicht Mobbing dazu sagen.
Ja, weiter geht's.
Weiter geht's mit
Stefan, vielen Dank für die spannende Veranstaltung. Bei den Erzählungen, Lieder singen, marschieren, Uniform, ideologische Indoktrination sind bei mir Erinnerungen hochgekommen an die Erzählung meines Großvaters über seine Zeit in der HJ. Da frage ich mich, war die HJ gewissermaßen Vorbild? Gibt es Parallelen für die jungen Pioniere und die FDJ?
Die Vergleiche liegen immer nah, ne, Matthias?
Die Vergleiche liegen nah, aber wir sollten sie bitte nicht ziehen, weil dann würde man nämlich auch die DDR mit dem Nazistaat zusammentun müssen, logischerweise. Und Sie können jede Jugendorganisation der Welt nehmen, die von staatlicher Seite gelenkt und initiiert und geleitet wird, die irgendwie ähnliche Strukturen hat. Da wird es mit Leuten schwierig, die nicht der Meinung sind, die irgendwie aus der Reihe tanzen, die lieber individuell bleiben möchten. Auf der anderen Seite haben alle diese Jugendorganisationen am Anfang, mindestens auch die Hitlerjugend, eine unglaubliche Faszination ausgeübt. Ich habe wirklich viele Hitlerjungs interviewt und die haben mir alle gesagt, wir konnten zum ersten Mal vom Staat geschützt gegen den Willen unserer Eltern jedes Wochenende auf Fahrt gehen und irgendwas machen. Sie wurden dann natürlich nach und nach sozusagen auf diesen Staat ausgerichtet, kann man richtig sagen. Und dann später auch Kanonenfutter und mit ihnen sind schlimme Dinge gemacht worden. Aber am Anfang war das extrem attraktiv und ich bin nicht dabei gewesen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die jungen Pioniere, die FDJ und wenn sie bei den Nazis sind, auch der Bund junger deutscher Mädel, für die Teilnehmer am Anfang extrem attraktiv war. Und irgendwann hat sich das abgeschliffen, dann ging es denen nur noch auf den Zeiger. Und dann ist genau das passiert, was ihr beschrieben habt, nämlich du hast das dann mitgemacht, weil du wusstest, wenn du nicht hingehst, kriegst du so hohen Ärger, das lohnt sich nicht. Und das macht dir das ganze Leben kaputt, deswegen sind sie dahin marschiert.
Da würde ich trotzdem noch mal reingrätschen. Es kam ja vorhin am Anfang dieser Vergleich auch mit kirchlichen Ritualen. Die liegen ferner, glaube ich, dem Ganzen als der Vergleich zur HJ. Und die Pionierorganisation, ich glaube, die hatte nie dieses Abenteuer oder dieses Coole.
Okay.
Also wenn man es einfach nur mal ganz unideologisch und ohne irgendwelche Hintergedanken untersucht, dann gab es tatsächlich einen Parteitag der KPD. Der war so ungefähr 1935, da war sie schon verboten. Und da hielt, ich glaube, Ackermann eine Rede, ich weiß nicht mehr ganz sicher, und sagte, Mensch, nehmt euch doch mal für eure Jugend die Hitlerjugend. Die machen das richtig. So wie die das machen, müssen wir das auch machen. Da gibt es solche Querverbindungen. Aber die haben natürlich nichts mit der Ideologie zu tun, sondern mit den Mechanismen, die da eine Rolle spielen.
Armin, hast du einen Überblick, wie viele Hände wir noch haben? Weil wir langsam so Richtung Ende gehen.
Ui, also ja. Vor mir sehe ich noch eine, zwei. Drei. Drei haben wir noch.
Da hinten sind noch viel mehr.
Ja, gut, Armin, ich wandere, also sagen wir fünf, gib mir noch die
Schaffung. Fünf. Okay, aber die Regel haltet euch kurz, ne?
Die erste Hand kommt von. Achso, den Ausweis hole ich, den sammle ich gleich
Henry
ein.
Will den Ausweis
suche ich gleich noch. Genau, Henry sucht seinen Ausweis noch.
Ich bin Lydia und ich wollte Henry fragen, was war so das prägendste Ereignis, wenn Sie an die FDJ-Zeit denken oder an die Zeit, als Sie bei den Jungpionieren waren, was Sie noch bis heute sehr prägt?
Ich würde nicht sagen, dass mich das prägt, aber eine sehr schöne Erinnerung. Ich war im Pionierlager in Litauen 3 Wochen und es war ganz zauberhaft. Die haben wirklich dort sehr viel für uns gemacht. Die sind mit uns, wir konnten im Fluss schwimmen gehen damals in der Memel. Wir sind mit dem Tragflächenboot an die Ostsee hochgefahren worden. Allerdings auch nur wir deutschen Pioniere und ein paar Ausgezeichnete von den russischen Pionieren. Die anderen mussten im Lager bleiben. Also uns ging es da schon auch besser, aber das waren zauberhafte Erinnerungen, muss ich sagen. Ja.
So, das waren, ich habe dich gesehen.
Vier sind es noch.
Ich heiße Holger, bin 1965 geboren, also ich habe alle Sachen mit durchgemacht. Ich war Jungpionier, ich war Thermopionier, ich war in der FDJ. Und ich muss eins sagen, ich habe trotzdem eine glückliche Jugend gehabt und das möchte ich auch nicht verleugnen. Und mir hat auch die Jungpionier und Thermopionier und FDJ, sie haben Veranstaltungen gemacht, die ich gerne besucht habe und mit denen ich zufrieden war. Und es gibt viele Leute hier in der DDR, die das auch waren. Gut, es sind Mitläufer anscheinend. Und so, es ärgert mich immer, wenn immer irgendwo da drauf rumgehackt wird und trotzdem gibt es die Leute, die immer noch zufrieden mit ihrer Jugend waren.
Danke, Holger. Ich denke aber, Doreen hat ja ähnlich auch gesprochen wie du und gedacht und sich geäußert, oder?
War das schlimm?
Also, darf ich dir widersprechen? Weil wir haben wirklich alles andere gemacht, als auf der FDJ rumgehackt. Wir haben nur versucht zu erzählen, das habe ich auch mit der HJ bewusst nicht gemacht. Sondern ich habe einfach erklärt, natürlich ist es so, dass Jugendliche dort eine schöne Zeit haben verbringen können. Und das ist völlig unabhängig davon, ob die dann politisch indoktriniert wurden, was sie wurden. Insofern widerspricht sich das gar nicht. Man kann dann eine wunderbare Zeit haben und wird trotzdem politisch indoktriniert. Und das ist unstrittig, dass das sowohl in der HJ, sehr viel schlimmer noch, aber eben auch bei den jungen Pionieren oder in der FDJ gemacht wurde. Ansonsten ist es nicht zu erklären, dass 50.000 Jugendliche mit blauen Hemden über irgendeine Straße laufen und irgendwelche Lieder singen. Das ist Begeisterung für eine bestimmte Sache und die ist so unisono gewesen, das kannst du nur mit politischer Schulung, kann man auch sagen, erreichen. Ansonsten gibt es keinen Widerspruch.
Drittletzten?
Noch drei, genau.
Ja, hallo, ich bin Yannick und ich wollte fragen, wie sah es denn bei den Jungpionieren mit der Gleichberechtigung aus? Gab es da eine strikte Geschlechtertrennung oder war das da gemischt? Wie lief das dort ab?
Spannende Frage. Jetzt überlegen Sie, wer antworten kann.
Mir ist vorhin schon.
Marco Martin kann nicht antworten.
Vorhin kam das Wort Pionierin, das Wort gab es nicht. Es gab damals nur Pioniere beiderlei Geschlechts. Ich kann mich an keine Diskriminierung, ehrlich gesagt, erinnern, dass das irgendwie stattgefunden hat. Es gab keine Trennung, also wenn dann die Pioniergruppe irgendwas unternommen hat, dann immer alle gemeinsam.
Jo. Dafür ist die Frauenquote bei uns auf der Bühne heute sehr schlecht ausgefallen. Das ist uns schmerzhaft bewusst.
So, wir erhöhen jetzt mal hier die Frauenquote bitte. Bei den Rückfragen. Sehr gut. Das ist erst die zweite Frau, die sich gemeldet hat.
Ja, hallo, ich bin Nele und man sagt ja, dass die DDR unter Honecker anders aussah als die unter Ulbricht. Kann man diesen Bruch auch oder diesen Unterschied auch bei den jungen Pionieren und bei der FDJ erkennen? Und mir kommt teilweise so der soziale Aspekt vielleicht ein bisschen zu kurz bei den jungen Pionieren, weil man muss ja sagen, dass jedes Kind unabhängig von dem Beruf der Eltern eben in die Freizeit fahren konnte. Und ich glaube, das ist ja auch was, was es sehr gerecht gemacht hat, irgendwo auf eine bestimmte Art und Weise, unabhängig jetzt von der politischen Indoktrinierung.
Also es gibt erhebliche Unterschiede, die sieht man bloß erst, wenn man genauer hinguckt. Zum Beispiel gab es unter Ulbricht in den Anfang der 60er Jahre die Jugendkommuniqués und da durften Jugendliche westliche Bands gründen in der FDJ. War alles möglich. Im Gegenzug sollten sie dafür arbeiten. Und das haben sie nicht gemacht und deswegen hat man das alles wieder zugemacht, 1965. Eine ähnliche Phase gab es dann nochmal unter Honecker, der gesagt hat, ja, ich habe nichts gegen lange Haare, das waren ja damals noch die Langhaarigen, macht mal. Guckt man aber genauer hin, ist die Zahl der Arbeitserziehungslager und die Zahl der Jugendwerkhöfe unter Honecker in die Höhe gegangen. Das heißt, der hat eine Fassade aufgebaut, die nach hinten sehr böse Hinterhöfe hatte. Und dann in den 80er Jahren ist das alles zerfasert. Da hat keiner mehr richtig dran geglaubt und da ist auch keiner mehr so richtig hingegangen. Da hat das Jugendinstitut in Leipzig, das DDR-Jugendinstitut, eigene Umfragen gemacht. Und da hat man gesehen, wie die Loyalitätskurve so ab 1982, 83 in den Keller gegangen ist. Und da musste der Staat auch drauf reagieren und er hat damit reagiert, dass er einfach die Augen zugemacht hat. Da waren Sachen möglich, die waren in den 70er Jahren alle nicht möglich. Also eigentlich ein sehr vielfältiges Bild und ich wehre mich auch so ein bisschen dagegen, die DDR da immer an die Wand zu malen, sondern es gab bessere und schlechtere, liberalere und strengere Phasen.
Und was den sozialen Aspekt angeht, nicht schlechte, Henry, dass du in Lettland, nee, Litauen warst, Urlaub machen durftest. Also ich durfte dann in Westdeutschland keinen Urlaub in.
Ja, dazu muss ich sagen, Pionierlager gab es relativ selten und das waren dann doch auch eher Auszeichnungsreisen. Also das war zwar nicht sozial gestaffelt, aber doch nach Wohlverhalten, würde ich mal sagen.
Das hat Doreen übrigens auch noch erzählt im längeren Gespräch, dass zum Beispiel auch ihre Rede da wie ein Bonbon, wie eine Belohnung war für die viele Arbeit, die sie bei den Pionieren vorher gemacht hat.
Ja,
also so
ja.
Casting-Prozess und so.
Und die meisten Ferienfreizeiten, das waren Betriebsferienlager und da hatte man einfach Glück, wenn der Vater oder die Mutter in der Firma arbeitete, wo es so ein Ferienlager gab und wo es genügend Plätze gab und wer das nicht hatte, hat Pech gehabt. Also von daher war es sozial nicht gestaffelt, aber zumindest bei den Pionierlagern dann auch doch durchaus ideologisch nach Wohlverhalten gestaffelt.
Noch eine oder noch eine? Noch eine, die letzte.
Ja, mein Name ist Tristan und was ich von meiner Familie berichtet bekommen habe, ist, dass es in der DDR in vielen Ebenen einfach ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl gab. Ich würde die Frage gerne mal an das Podium insgesamt geben, so die Einschätzung. Gerade Herr Bernhard, war das bei den Jungpionieren bei Ihnen ein ehrliches Gefühl der Zusammengehörigkeit oder war es, wie Sie sagten, eher eine Farce und von oben herab? Aber gerne auch an die beiden anderen. Gab es jetzt zwischen denen, die nicht Teil der FDJ waren, sowas wie eine Zusammengehörigkeit quasi der Außenseiter, beziehungsweise auch zwischen den Insassen der Jugendwerkhöfe? Wie stand es da so um das Zusammengehörigkeitsgefühl?
Gut, dann fange ich an. Also die Pioniergruppe war ja immer auch gleich die Klasse. Von daher, man war ja mit den gleichen zusammen, mit denen man den ganzen Schultag verbrachte. Da gab es ja ohnehin den Zusammenhang, der ja recht eng war, weil wir auch bis zur 12. Klasse in festen Klassenverbänden waren. Von daher, es gab diesen Zusammenhalt, aber der hat jetzt nichts mit der Pionierorganisation zu tun.
Ja, dann würde ich mich anschließen. Meine Schulkumpels waren natürlich in der FDJ und in den Pionieren und das Zusammengehörigkeitsgefühl hat sich dann nach Sympathie geordnet. Dass das Zusammengehörigkeitsgefühl im Osten stärker gewesen wäre wie im Westen, das ist eine ausgelutschte Propaganda-Lüge, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe das Schulsystem dann im Westen erlebt, da hat sich es auch so sortiert, Zusammengehörigkeitsgefühl mit denen, wo die Chemie stimmte und wo die Chemie nicht stimmte, ganz normal. Und die Frage war natürlich dann, ob es ein Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den Außenseitern gegeben hat. Ich hatte dann natürlich schon auch Freunde, die gleich mir den Kriegsdienst verweigert haben. Aber ich möchte das im Nachhinein auch nicht romantisieren. Es hatte auch etwas Neurotisches, dass der ganze Fokus auf den Staat gerichtet war. Und die Frage, wie entkommt man diesem Staat? Das ist nicht normal. In einer Gesellschaft sollte es so sein, dass die Gesellschaft nicht identisch ist mit dem Staat und dass die Leute auch nicht gezwungen werden, dauernd wir zu sagen. Ich glaube, das dauernd wir sagen bedeutet nicht Solidarität, sondern eine große Ich-Schwäche. Und aus diesem Grund ist es doch das Natürliche, dass es sich auf eine Weise sortiert, die jetzt nicht irgendwie vorbestimmt wird von politischen Reglements, sondern sich dann einfach im Privaten strukturiert. Und das bedeutet ja nicht, dass es wenige Solidarität gibt. Also wie viele Menschen auch hier in der Wiedervereinigten Deutschland engagieren sich in Vereinen, in politischen Organisationen und so weiter, ohne dass es von oben einen Oktroy gibt. Und aus diesem Grund glaube ich, dass einfach diese Rede von dem früher war, das Zusammengehörigkeitsgefühl stärker, wenn es so stark gewesen war. Warum ist es denn da heute nicht mehr da? Also von da an glaube ich daran nicht.
Dann gab es die Solidaritätsfrage auch noch zu den Jugendwerkhöfen.
Ja, in den Jugendwerkhöfen wurde das ja unterbunden. Also ich kenne Protokolle, Berichte, wo drin steht, Klaus und, keine Ahnung, Erwin und bilden eine Gruppe innerhalb des Kollektivs. Die müssen versetzt werden. Das heißt, es war gerade die Entsolidarisierung war, ich rede aber jetzt wirklich von den Jugendwerkhöfen und den, nicht von Schulklassen oder sowas. In den Jugendwerkhöfen wurde die Entsolidarisierung systematisch betrieben, weil der Einzelne sich leichter beherrschen ließ, natürlich. Insgesamt gab es meines Erachtens aus der Not heraus dichtere soziale Beziehungen. Also wenn mir mal ein Kugellager kaputt gegangen ist, konnte ich nicht in den Laden gehen und so einen Kugellager kaufen. Da bin ich an die nächsten Betriebspforte gegangen, habe den Pförtner gefragt. Man duzte sich ja dann auch sehr schnell. Sag mal, ich baue mal hier so ein Kugellager, so ein Sechser oder irgendwie sowas. Und dann hat er irgendwo angerufen und gesagt, geh da hinten in die Werkstatt. Da haben die mir das gegeben, das habe ich nicht bezahlt. Also da gab es sowas wie so eine Art Kumpanei oder sowas. Das hörte sofort auf, als der Westen kam. Da wurden die Leute nicht vereinzelt, sondern da gab es eben das Zeug. Da konnte ich das Kugellager kaufen. Das ging schneller, als wenn ich mal irgendwo rumgefragt habe. Also von daher denke ich, das gab es schon, aber es hatte andere Gründe, als man denkt.
Haben wir Henrys Pionierausweis? Der kommt sonst heute nicht mehr zu Hause rein.
Ich spotte das hier. Der ist gerade hier in den letzten Reihen unterwegs und es gibt großes Interesse an dem Ausweis. Also es wird sehr viel geblättert und es geht nicht nur um das Bild, Henry.
Es war sehr, sehr toll und sehr, sehr schön, dass ihr heute da wart. Ihr könnt uns und den Pionierausweis, wenn ihr wollt, auch gleich draußen noch vor der Tür treffen, am Bücherstand oder bei einer kalten Limo. Und bis hierhin erstmal bleibt eine Stunde History treu und danke für den schönen Abend mit euch. Macht's gut.
Dankeschön.